Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Inside, euer Podcast, der ganz, ganz nah dran ist an den Clubs im Ruhrgebiet. So nah dran, dass wir quasi das Vibrieren der Torpfosten im Westfalenstadion wirklich noch hören können. Und damit sind wir natürlich beim Thema, denn Borussia Dortmund hat gestern Abend vorgelegt, Champions League Halbfinale, das Hinspiel gewonnen gegen Paris Saint-Germain. Da werden wir drüber sprechen und wir werden über ein Team sprechen, das momentan zwar noch so ein bisschen hinterher rennt, aber auch den ganz großen Wurf landen kann, nämlich Rot-Weiß Essen. Also da sind die Aufstiegsträume schon, doch nicht mehr so unrealistisch, muss man sagen. Und dementsprechend natürlich auch unsere Besetzung heute. Wir haben euch zum einen unseren BVB-Reporter Christian Wob.
Grüß dich, Timo.
Und Nachrichtenchef von Funke Sport hier in Essen und RWE-Experte-Fan.
Also jetzt hör mal
schon
ein Vorwurf hier.
Nein, also das war gar nicht negativ gemeint. Martin Herbst auf jeden Fall dabei.
Hallo, Timo.
Ja, Timo Düngen, das bin ich. Bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe. Und ich würde sagen, wir gehen direkt wirklich ran an den Speck. Christian, du warst gestern im Stadion. Und ich nehme an, du wirst in sehr, sehr viele glückliche Gesichter geblickt haben.
Ich glaube nicht in ganz so viele wie noch bei diesem Atletico-Spiel vor ein paar Wochen. Aber das war schon... Ja, man kann sogar von einem Meilenstein, glaube ich, sprechen aus BVB-Sicht, dass du da in einem Halbfinale diese Wahnsinnsmannschaft von Paris mit 1-0 schlägst. Natürlich war nicht diese ganz, ja, diese kindliche und ausgelassene Freude nicht da, weil es war halt nur das Hinspiel, ne?
Klar.
Nächste Woche müssen sie in Paris nachliefern. Ja. Oder nachlegen.
Gab auch nicht diese Wendung, ne?
Genau,
wie gegen Atletico.
Diese Dramatik, Ja. Der Spielverlauf. Aber wo dann Füllkrug da das 1-0 macht, da ging schon gut ab da im Stadion, das hat schon Bock gemacht.
Was traust du Dortmund jetzt zu? Also im Vorgespräch war schon die Rede von Wembley auf jeden Fall und sogar vom Titel.
Also wenn du so weit gekommen bist, dann, ne, um mal Julian Brandt zu zitieren, dann macht jetzt auch keinen Sinn mehr auszuscheiden.
Gut.
So, also du hast natürlich diesen Vorteil, dieses 1-0 im Rücken. Allerdings muss man ja auch sagen, gestern in der zweiten Halbzeit, da wäre der Ausgleich schon mehr als verdient gewesen. Das ist innerhalb von ein paar Sekunden 2 Pfostenschüsse. In der zweiten Halbzeit haben sie das schon ganz gut eingeschnürt da hinten, obwohl immer noch Entlastung da war und dann auch Kontersituationen für den BVB. Es kommt, glaube ich, viel darauf an, wie du diese PSG-Druckphasen, die es häufiger und intensiver geben wird, nochmal in Paris überstehst.
Ja.
Aber mit so einer Leistung wie gestern und dem nötigen Quäntchen Glück, was man sich aber auch erarbeiten muss, wie es Terzic gesagt hat, hast du tatsächlich eine realistische Chance, ins Finale einzuziehen, klar.
Und Martin, wir haben gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Früher wäre das so das perfekte Ergebnis gewesen dazu.
Mit der Auswärtstorregel.
Mit der Auswärtstorregel. Genau. Die gibt es jetzt nicht mehr. Also da, du musst schon, Edin Terzic hat gesagt, ein Unentschieden reicht uns, was natürlich richtig ist, aber ich sag mal, auf ein 0-0 kannst du in Paris nicht gehen.
2-0 gegen Paris ist natürlich schon ultra hart. Du musst schon gucken, dass du auch dann Nadelstiche irgendwie setzt, so wie sie es im Hinspiel getan haben.
Ne? Ja, und gerade halt, das war ein Beispiel noch aus dem Gruppenspiel gegen PSG. Da muss man aber sagen, von da an haben sie sich gesteigert.
Absolut.
Das Gesicht hat man dann in der Champions League zumindest nicht mehr von denen gesehen, wo man viel zu passiv war und überhaupt nicht mutig irgendwie auch versucht hat, selber irgendwie was zu kreieren. Das haben sie abgelegt und ja, also so darfst du dich aber auf jeden Fall nicht präsentieren und da irgendwie versuchen, die Null zu halten oder dich da hinten reinzustellen. Dann geht's aber ganz schön in die Hose dagegen, Mbappé und Co.
Und selbst gestern, muss man sagen, war ja auch nicht alles perfekt. Also klar, dass Paris sich Chancen erspielt, ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Das ist einfach so, weil es eine gute Truppe ist. Aber gerade so in der ersten Halbzeit, da waren ja auch sehr, sehr viele Fehler im Spielaufbau. Also so unnötige Querpässe, so auf Höhe der Mittellinie, wo du denkst, ach Mensch, jetzt hätte da vielleicht mal Platz. Dann ging es aber direkt wieder retour. Dann die Pfostenschüsse, habt ihr schon angesprochen. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, die Mannschaft hat sich da so richtig reingefuchst in dieses Spiel.
Absolut. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie zwar ins Wanken geraten sind, also der BVB, aber PSG hat es nie geschafft, sie wirklich dann umzustoßen. Also du bist immer wieder zurückgekommen, hast dann für Entlastung gesorgt. Du hättest am Ende kannst du auf der einen Seite froh sein, dass du irgendwie diese Null gehalten hast bei den PSG-Chancen, die es noch gab. Andererseits waren die dem zweiten Tor am Ende gar nicht mehr so fern, die Dortmund haben. Wenn du dann mit einem 2-0-Vorsprung nach Paris fährst, dann sind die Chancen natürlich nochmal exorbitant höher.
Ja.
Letztendlich kann man vielleicht sogar so von so ein bisschen gemischten Gefühlen nach diesem Abend reden. Klar, du gehst mit diesem Vorsprung ins zweite Spiel. Allerdings, um da wirklich beruhigt hinzufahren oder beruhigt her, sag ich mal, hätten sie da noch, gerade Füllkrug hat ja, glaube ich, noch ein, zwei Chancen, Sabitzer, ja, dieser Riese-Aktion in der ersten Halbzeit. Ja,
genau, mit dem Schienbein trifft er, ne?
Genau,
Der Innenseite trifft, ist ja drin. Ja.
Dann bist du halt, dann hast du eine Wahnsinnschance auf Wembley, klar.
Ist halt so wie so eine 1-0 Halbzeitführung, ne? Da weißt du auch, ein Tor kannst du immer fangen und dann geht's wieder von vorne los. Wir sind natürlich jetzt auch an der gleichen Stelle wie auch schon nach dem Atletico-Spiel, dass man sich wieder die Frage stellt, warum denn nicht immer so, Borussia? Also, weil dieses 1-4 in Leipzig ist ja jetzt auch nicht lange her. Also ein paar Tage vorher gewesen. Und klar, man kann immer sagen, so, ja, offenbar brauchen die Dortmunder die große Bühne, aber ist Leipzig ja jetzt auch gewesen. Also da war zu dem Zeitpunkt noch richtig Druck auf dem Kessel. Du wolltest Vierter werden eigentlich. Du hast mit Leipzig auch eine Mannschaft gehabt, die gerne Fußball spielt, die auch kicken kann. Also dementsprechend, das müsste Dortmund ja auch vollkommen entgegenkommen. Da hast du so eine blutleere Leistung dann gehabt. Und jetzt dann halt diese enorme Steigerung. Also braucht's bei der Borussia die ganz, ganz große Bühne. Also reicht dann schon Spitzenspiel in der Bundesliga nicht aus, oder?
In München haben sie es ja auch gezeigt.
Also ja.
Das widerspricht eben so ein bisschen.
Ein wenig, ja.
Aber grundsätzlich funktioniert natürlich dieser Heldenfußball, dieses wahnsinnig viele Meter machen, aggressiv vorne draufgehen, um die zweiten Bälle kämpfen. Das passt natürlich zu so einer Europapokalnacht, klar. Aber man muss schon das kritisch hinterfragen, warum sie es dann halt nicht gegen die gegen diese vielen, auch nicht, sind ja nicht nur die absoluten Top-Mannschaften, es sind auch viele mittelmäßige Gegner, wo du dich in der Bundesliga mit schwer getan hast.
Aber das war schon immer das Dortmunder Problem. Also in den letzten Jahren, aber ich finde es halt wirklich dann auch noch in solchen richtigen Crunch-Time-Spielen, was Leipzig ja nun mal eigentlich war.
Dieses Jahr ist es halt wirklich extrem. Da kommt in den Champions-League-Nächten natürlich auch nochmal dieses ein oder andere Glück dazu, dass dann das Spiel eben nicht in die andere Richtung kippt. Aber es ist schon so, dass wenn der BVB sich auf seine Stärken berufen kann und darauf vertrauen kann, auch dieses schnelle Umschaltspiel, weil die Mannschaft, die du jetzt gerade hast, ist halt eine klassische Kontermannschaft. Selber mit dem Ball anstellen wird schwierig, weil du halt immer ein, zwei Schwachstellen im Spiel hast, die du versuchst, das durch so einen Marzen-Transfer zum Beispiel zu kaschieren, aber die natürlich immer noch da sind. Also der Mannschaft braucht einen spielstarken Sechser, siehst du halt in fast jedem Spiel. Gegen Mannschaften wie PSG, die selber viel investieren, wo du dann die Räume bekommst, die Räume gab es auch in beiden Gruppenspielen gegen sie schon, wenn du die dann auch nutzt und dann haben Adeyemi, Sancho gestern halt noch zwei richtig gute Tage, also beide einen guten Tag gehabt.
Ja.
Und dann kommt halt dann so ein 1-0 auch mal dabei zustande. Du hast das Stadion im Rücken. Edin Terzic hat, war es vor der Saison oder vor seiner ersten Saison beim BVB, hat ja gesagt, er will es irgendwie so laut haben wie noch nie. Und gestern, das war schon wieder auf diesem Atletico-Niveau, auf dem Niveau vor dem späteren Mainz-Desaster. Aber wenn du diese Fans auch noch im Rücken hast, da geht halt echt eine Menge. Das ist, glaube ich, so die Lehre aus dem Spiel.
Aber in Leipzig vielleicht auch eine Personalfrage, ne? Also ich meine, Metscher und Can
vor der Abwehr hat schon
nicht wirklich funktioniert, ne? Also ja. Metscher fand ich teilweise schon besorgniserregend, wie er gespielt hat. War echt schwach und das hat jetzt Can, Sabitzer war eine ganz andere Stabilität irgendwie halt auch im Spiel. Ne? Die hatten zwar Ballverlust, aber ich finde so Konterabsicherung war echt.
Sabitzer ist ja auch ein absoluter Schlüsselspieler geworden,
ja.
Im Grunde, das muss man dazu sagen. Und ich finde es ehrlicherweise auch so ein, klar, die wollten Vierter werden, aber durch die Konstellation mit dem Europapokal abschneiden, war es jetzt so, ich sag mal, 98% sicher, dass sie auch als Fünfter in die Champions League einziehen werden. Natürlich kannst du Profis vorwerfen, dass sie nicht mit voller Sache dann dabei sind, aber ich finde es auch in gewisser Form menschlich, dann vielleicht nicht mal den Extrameter zu gehen. So. Aber klar, kannst und musst du das vor allem auch kritisch ansprechen, das steht außer Frage.
Da werden wir natürlich auch noch drauf eingehen. Ich würde jetzt einmal dann ganz kurz auf jeden Fall nochmal bei gestern Abend bleiben, denn logischerweise ist dieses Spiel, was du auch angesprochen hast, dieses allererste Gruppenspiel in Paris, das ist einem ja schon wieder in den Sinn gekommen, dieser sehr mutlose Auftritt damals vom BVB. Und ich erinnere mich noch, dass wir nach dem Spiel dann auch hier bei Fußball in Zeit damals noch gesessen haben in unserem alten Studio. Und da haben wir auch durchaus ein bisschen auf Karim Adeyemi draufgekloppt. Also weil er auch einfach diese Körpersprache hatte, das Gefühl hatte, der hatte überhaupt keinen Bock. Gestern ja wirklich das komplette Gegenteil. Ne? Also wie der nach hinten gesprintet ist, gegen Dembélé zum Beispiel. Und dann aber auch wieder, ich meine, ich weiß nicht, ob, wie du das im Stadion wahrgenommen hast, aber die Fernsehbilder, die zoomen ja dann direkt irgendwie so dran und du siehst, das war irgendwie so sehr geerdet. Ne? Also der hat sich innerlich nicht schon feiern lassen und mit den Händen auf der Brust gekloppt, sondern das war so, okay, das war jetzt meine Aufgabe und die absolviere ich heute. Also das war ein komplett anderer Adeyemi.
Der hatte richtig Bock gestern.
Ja.
Das war, und ihm wird ja auch immer dieses Bling-Bling-Image nachgesagt, der dann nicht bereit ist, irgendwie so einen Extrameter zu gehen, der so dieses klassische Phänomen des Schönwetterfußballers ja. darstellt.
Beim Amateurfußball würde man sagen, talentierter Pflegefall.
Ja.
Aber gestern war halt ein absoluter Unterschiedsspieler als Systemspieler für seine Rolle, die für ihn vorgesehen war. Und das war mit nach hinten zu arbeiten. Ich glaube, er hat dann gegen Dembélé gespielt. Er hat auf jeden Fall
Hakimi halt, auch durchaus
Laufduell gegen Hakimi gewonnen. Ja. Das liegen auch, glaube ich, nicht viele.
Richtig.
Vielen Spielern im Profifußball. Und da finde ich ganz interessant, weil uns das gestern Abend natürlich auch aufgefallen, dass er irgendwie was Besonderes geleistet hat. Und dann hatten wir Terzic auf der PK direkt zu ihm befragt. Und er sagte halt, er hatte nach diesem Leipzig-Spiel, hat er sich mit Adeyemi hingesetzt und ihm die Szenen von Openda von Leipzig gezeigt. Mhm. Und gezeigt, wie oft der im Vollsprint da rumgelaufen ist und wie oft Adeyemi das gemacht hat. So, und dann muss Adeyemi irgendwie klar geworden sein, das wird auch von mir verlangt, ich muss mich steigern. Und dass er dann schafft, das innerhalb von ein paar Tagen so umzulegen, und auch diesen Schalter umzulegen, offen in meinem Kopf, da muss man ihm schon Respekt für zollen. Und wenn er so weiterspielt und das konstant abrufen kann, dann, weil über seine technischen und spielerischen Qualitäten nach vorne brauchen wir uns ja nicht, das ist vielleicht sogar einmal.
Wenn er so spielt, ist er eine Rakete und dann ist er eigentlich auch ein Mann für die Nationalmannschaft.
Ja, genau.
Echt nicht verstanden. Ich habe ihn ja auch letztes Jahr richtig gut gesehen. Ne? War auch ein Grund dafür, warum Dortmund fast Meister geworden wäre. Ne? Weil diese Qualität, diese Geschwindigkeit, dieses 1 gegen 1 haben ja nicht viel. Da hast du vielleicht noch Leroy Sané von. Wirtz ist ein bisschen anderer Spieler. Ne? Ist auch technisch überragend, aber jetzt vielleicht nicht ganz so schnell. Und so einen kannst du eigentlich immer gebrauchen. Deswegen hat mich das echt total gewundert, warum der so gespielt hat die Saison. Und warum man dann ihn auch öffentlich anzählen muss wegen Trainingsleistungen.
Ja.
Als junger Bursche, wenn du weißt, du
richtig,
hast eine EM vor der eigenen Haustür, da gibst du doch alles für.
Ja, wir hatten ihn ja im Sommer, glaube ich, im Interview und da war auch schon so die Frage, du hattest immer diese Verletzungsprobleme, diese Muskelgeschichten, was kannst du dagegen tun, dass sie weniger werden? So, und dann hat er gesagt, dass er unbedingt irgendwie seine Muskulatur stärken muss, ein bisschen anders trainiert, im Austausch mit den Physiotherapeuten, ein paar Wochen später verletzt, wieder raus. Und das hat sich ja so durch diese ganze Saison gezogen, diese Muskelprobleme. Und gerade in auf so einer Position, wo du, glaube ich, Spielrhythmus brauchst, wo du Selbstbewusstsein brauchst, wo dir bestenfalls alles so ganz locker vom Schuh geht, wenn dir da dein Spielrhythmus fehlt und du immer im Hinterkopf hast, oh, der nächste Schritt, der macht direkt wieder den Muskel kaputt, das hemmt natürlich, klar. Und ich glaube schon, wenn der jetzt mal, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er nicht zu EM fährt, wenn er da eine lange Pause kriegt, eine vernünftige Vorbereitung, wenn sich, glaube ich, Terzic auch nochmal mit ihm hinsetzt und ein bisschen quatscht. Ich glaube, dass er halt wirklich die BVB in der Offensive nochmal auf ein anderes Niveau heben kann.
Vielleicht kommt er ja doch noch mit. Ich glaube, die Chancen sind eher gering, aber ist er vielleicht so ein Typ Odonka irgendwie, ne? Den kannst du ja immer reinwerfen mit seiner Geschwindigkeit. Der kann sie alle nochmal wuschelig machen.
Dann hatten wir auch gerade drüber gesprochen, so ein Spielertyp hast du ja mit Führig, von dem Nagelsmann sehr große Stücke hält.
Ja.
Und ich fände es jetzt auch, der schafft es vor allem auch, das konstant abzurufen
im Vergleich
zu Adeyemi.
Ja, klar.
So, und dann finde ich, dass es schon genug Argumente gibt, um zu sagen, pass auf, Karim, diesmal reicht's für dich nicht. Aber die Tür ist auf jeden Fall nicht zugefallen jetzt in den letzten Tagen, das ist, glaube ich, klar.
Und für die anderen, obwohl da wird's wahrscheinlich noch.
Ja, da kommen wir noch drauf, genau. Also weil ich finde es halt schwierig, so richtig Leute von gestern Abend hervorzuheben, weil so richtig abgefallen sind halt auch die wenigsten. Also okay, Emre Can, Julian Brandt haben jetzt auch nicht vielleicht ihr allerbestes Spiel gemacht, aber war ja auch noch eine ordentliche Leistung. Aber trotzdem, die Innenverteidigung, damit sind wir dann auch ganz schnell beim Thema Nationalmannschaft. Also Schlotterbeck, Hummels, bärenstark.
Absolut, ja. Also ich fand gerade Schlotterbeck nicht nur wegen seinem Pass da auf Füllkrug, der ja wirklich perfekt in den Lauf war, der die ganze Abwehr überspielt hat, fand ich ihn bärenstark. Er hat so viele Zweikämpfe gewonnen, so viele Balleroberungen, am Ende auch so ein bisschen leicht mitgeschwommen in dieser Schlussphase, wo PSG die vielen Chancen hatte. Und das zusammen mit Hummels, also eher sogar besser noch im Spielaufbau, der auch, ich erinnere mich da an eine Szene aus Mitte der zweiten Halbzeit, wo der irgendwie in dieser typischen Mats Hummels Art sehr hoch verteidigt hat, also aggressiv nach vorne gegangen ist und dann dem Mbappé da mit, also zwischen Strafraum und Mittellinie da fair mit einer Grätsche von dem Ball, von den Beinen holt und wirklich das ganze Stadion jubelt, als ob gerade ein Tor gefallen wäre. Und ja, die Beine strahlen eine absolute Stabilität aus. Sicherheit sind für mich der Hauptgrund, also die, gerade diese Leistungssteigerung von den beiden, warum die Zahl der Gegentore in der Rückrunde oder in diesem Kalenderjahr extrem reduziert worden ist. Deswegen finde ich, haben beide sehr, sehr viel Argumente dafür gesammelt, mit zur Europameisterschaft zu fahren. Ich glaube allerdings, dass es am Ende nur maximal einer von den beiden wird.
Was ja eigentlich, ja, vielleicht auch gar nicht so gut wäre, wenn du nur einen mitnehmen würdest, weil du hast dann ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo. Allerdings müssten sich beide, ich glaube, da sind wir uns auch einig, mit der B-Rolle erstmal zufrieden geben, weil Tah, Rüdiger gesetzt wären. Und da ist halt die Frage, würden beide das machen? Also da glaube ich eher noch an Schlotterbeck, dass der das machen würde, als bei Mats Hummels. Also ich glaube, dass der schon so ein bisschen den eigenen Anspruch hat, dann will er auch spielen. Wobei er gestern sehr offensiv auch gesagt hat, also so der Europameistertitel, der fehlt mir noch, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass es dann am Ende auf Schlotterbeck hinausläuft, aus den Gründen, die du gerade genannt hattest. Und also, dass du, glaube ich, einen von den beiden mitnehmen musst, steht außer Frage. Weil man stellt sich mal vor, Tah und Rüdiger, das ist das eingespielte Abwehrduo. Und da gibt es auch absolut viele Argumente für, dass die diese Rolle einnehmen werden bei der EM. So, jetzt verletzt sich aber einer von denen oder ist mal gesperrt. Dann stehst du im Achtelfinale und dann...
Und Robin wieder, Koch spielt.
Wieder Robin Koch oder Waldemar Anton, der noch nie in der Champions League aufgelaufen ist. Natürlich spielen die beiden eine gute Saison.
Ja, klar.
Keine Frage. Allerdings, wenn du dann halt Schlotterbeck und oder Hummels da hättest, die Hummels noch viel, viel länger als Schlotterbeck, aber die auf dem höchsten Niveau im Europapokal nachgewiesen haben, zu was sie imstande sind, das verstärkt natürlich ein Kader unheimlich. So, und ich glaube auch, dass bei Nagelsmann ein Umdenken stattfinden könnte, gerade bei Schlotterbeck, weil Nagelsmann ist ja gekommen für 9 Monate, dieses Ziel EM vor Augen. Mhm. Er müsste keine Rücksicht auf irgendwelche Charaktere legen, er musste nur einen Kader zusammenstellen, der in 9 Monaten bei diesem Turnier funktioniert. Da spielte Schlotterbeck aus welchen Gründen auch immer für ihn keine Rolle. So, jetzt hast du aber einen 24-jährigen Schlotterbeck, der beim BVB in den nächsten Jahren einer der Führungsspieler sein soll und wenn er so weitermacht, auch sein wird. Du kannst dich ja jetzt nicht mit dem in Richtung WM 2026 verscherzen. Also du musst ja irgendwie zumindest mittelfristig auf den setzen. Und deswegen glaube ich, dass das nochmal der Punkt ist, der Schlotterbeck dann die Tür zur EM öffnen könnte. Wir leben sein der sehr guten Leistung in diesem Jahr.
Aber glaubst du, ich meine, du bist ja auch bei der Nationalmannschaft häufig im Einsatz, glaubst du, dass auch im Hinterkopf ist, dass Schlotterbeck halt vor allen Dingen in der Nationalmannschaft auch immer wieder also so richtige Aussetzer hatte?
Ja, aber gut, wer hätte die nicht?
Ja, hat er beim BVB ja auch gehabt, jetzt spielt er ja wirklich sehr stabil, ne, seit Wochen.
Ich finde, dass man ihm da so ein bisschen Unrecht tut, wenn man ihn nur immer auf diese Aussetzer tatsächlich reduziert. Klar, wir haben alle dieses Japan-Spiel im Kopf, aber da waren in dieser Fehlerkette auch noch ein paar andere Leute drin.
Absolut.
So, und dass der dann mit in Wolfsburg bei dem Testspiel gegen Japan im September, dem letzten von Flick, dass er da mit untergeht, weil er zum ersten Mal seit, glaube ich, der A-Jugend oder B-Jugend als Linksverteidiger aufläuft. Weil Kimmich plötzlich eine Guardiola, also dieses Guardiola-Prinzip als Rechtsverteidiger, der dann ins Mittelfeld zieht, die ganze Abwehr verunsichert, die Mannschaft überhaupt nicht eingespielt, dass du da schlecht aussiehst als Linksverteidiger, der auch da gerade erst sein, weiß ich nicht, 5., 6. Länderspiel macht. Das steht ja aus, also ist ja auch verständlich so. Ja, deswegen finde ich, dass man bei Schlotterbeck eher nach vorne gucken sollte als nach hinten.
Aber der ist auch offensiv eine Waffe, ne? Diese ganzen hohen Bälle. Also wie viele Tore der jetzt eingeleitet hat mit der Spieleröffnung, ist ja überragend. Wirklich. Ja. Also der hat ja Qualität ohne Ende.
Ja, also für mich ist er halt auf jeden Fall als dritter oder vierter Verteidiger, muss er für mich mitfahren. So.
Und gestern hat er halt eben genau den bedient, der wohl, ich sag mal, zu 99,99999% im EM-Kader stehen wird, mit Niklas Füllkrug. Den hast du ja bis zu diesem Tor erstmal nicht gesehen und dann haut er so ein Ding raus. Ich meine, Ballannahme war schon sensationell, der Abschluss, alles in einer Bewegung. Er hat halt genau das gemacht, wofür so ein Stürmer da ist in dem Moment.
Ja, und auch vorher schon fand ich, dass er, klar, er hatte da, glaube ich, bis dahin 9 oder 10 Ballkontakte nur.
Ja.
Aber die er dann hatte, die waren dann halt auch extrem wichtig für das Spiel, dass er mal halt wirklich einen Ball weitergeleitet hat, dass er... Und dann Sancho und Adeyemi, es hat ja auch Gründe, warum die offensiv beide aufgefallen sind, eben weil Füllkrug ihnen die Räume geschaffen hat. Das kann man, glaube ich, muss man ihm auch zugute halten. Und dann die Aktion, wie er den Ball annimmt und dann, wie du schon sagtest, mit einer Bewegung weiterverarbeitet und den dann wie Haaland da reinschießt. Das ist schon stark. Allerdings kannst du dich natürlich auch fragen, warum ein Stürmer, der letztes Jahr noch bei Werder Bremen gespielt hat, ohne Werder Bremen zu nahe zu treten, plötzlich diese hochbezahlte Paris-Abwehr da oder den wegrennt. Das ist ja auch
ein bisschen, war schon ein bisschen einfach.
Ist ja auch schon,
ja.
Aber ich möchte seine gute Leistung an ihn ab oder sein wichtiges Tor vor allem gar nicht in Abrede stellen. Also bleibt dabei, Füllkrug macht das, wofür er geholt wird, macht das, wie man es von ihm erwarten konnte. Und dass er dann auch noch eine Halbfinale in der Champions League trifft, ist natürlich eine super Geschichte.
Und Jadon Sancho hast du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Auch der hat eine starke Leistung gezeigt mit seinen Dribblings. Wirklich, das war zum Teil wirklich eine Ballbehandlung. Allerdings auch da so die erste halbe Stunde. Habe ich auch gedacht, er musste sich auch reinfuchsen in dieses Spiel. Und halt wie die gesamte Mannschaft. Aber ich fand, er hatte am Anfang schon relativ viele Ballverluste. Und da überraschenderweise so ein paar technische Mängel bei der Ballverarbeitung. Mhm. Im ersten Kontakt. Hinterher, klar, wenn er den Ball am Fuß hat, dass er damit umgehen kann mit dem Knicker, weiß man nicht erst seit gestern, aber Sancho in der Form natürlich eine Waffe.
Klar, wenn du jetzt davon ausgehen kannst, dass der so bleibt auf dem Niveau, dann musst du das Portemonnaie aufmachen und versuchen, den irgendwie zu holen.
Ich wollte gerade sagen, da wird es im Sommer richtig interessant.
Ja, ne? Und mir ist gestern auch noch eine Szene, jetzt neben seiner sehr guten Leistung in Erinnerung geblieben, dann hat er auch dann ein Stück nach vorne gedribbelt, ein bisschen in die Mitte gezogen und hat dann halt gewartet, dass der Riasson ihn außen überläuft, um da halt den Angriff mit einzuleiten. Riasson ist aber hinten geblieben und da ist Sancho wahnsinnig geworden und hat sich total aufgeregt, warum er eben nicht diesen Weg geht.
Ja.
So, und ich glaube halt, auch da ist es wieder so, wenn du dann noch vielleicht dich spielerisch auf den Außenverteidigerpositionen, auf der rechten, so ein Äquivalent zu Marzen, wenn du dich da auch noch verbessern könntest, das würde ihm natürlich auch noch weiterhelfen. Ne?
Gut, aber dann wird es natürlich irgendwann wirklich eine Frage des Geldes, weil wenn du Marzen jetzt behalten wollen würdest, wärst du bei mutmaßlich, ich glaube, 35 Millionen. Sancho wärst du
oder so fast, ne?
Ja, also es ist, glaube ich, kein Rechenfehler, Pfund Euro.
Ja, okay.
Das sind 35 Millionen Pfund, die dann zu 40 Millionen Euro wären. Aber da muss ja irgendwie das Ziel muss da ja sein, irgendwie diese Ablöse ein bisschen runterzuhandeln.
Ja.
Marzen hat jetzt oder sogar seinen Papa ausrichten lassen, dass er sich in Dortmund wohlfühlt, dass er gerne bleiben würde.
Ja.
Und ich glaube, dass es da schon die Möglichkeit gibt, zu einer Lösung zu kommen. Allerdings, auch da, die Engländer werden auch wieder im Sommer auf Zeit spielen, egal ob es jetzt Chelsea ist oder Manchester United, die werden das schön ausreizen, weil wir dürfen uns ja nicht, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn da der Tabellen 13. der englischen Premier League ankommt, kann der problemlos das Gehaltsangebot vom BVB mit Marzen, natürlich nicht mit der Aussicht Champions League zu spielen, aber Geld ist jetzt nicht unwichtig, locker toppen. So. Deswegen wird es, glaube ich, ein zähes Ring da, den zu halten.
Ja, und dann Sancho, wenn wir den noch drauf rechnen, wenn dann sagst du noch einen spielstarken Rechtsverteidiger. Gut, aber immerhin weiß Dortmund ja jetzt seit gestern, dass man auf jeden Fall Champions League spielen wird durch diese Champions League Reform. Also jetzt dann, weil die Bundesliga zu den zwei Top-Ligen dann in dieser Saison vom Europapokal abschneiden gehört. Ist damit jetzt die Luft dann raus in der Liga? Ja, oder?
Ich finde ja. Also, man muss ja überlegen, wenn du jetzt dieses Paris-Spiel hast, angenommen ist, die scheiden aus, dann ist die Saison von jetzt auf gleich beendet, quasi. So, und wenn du tatsächlich nach Wembley einziehen solltest, dann ist ab dem Punkt ja nur noch der Fokus auf den 1. Juni. Und jetzt spielst du gegen Darmstadt, die schon abgestiegen sind. Also, es ist jetzt dann sportlich keine Wettbewerbsverzerrung mehr, aber so ein Mainz 05, die stecken ja noch mittendrin im Abstiegskampf. Natürlich musst du dich da irgendwie noch einigermaßen ordentlich und fair aus der
Bredouille ziehen. Wir Nachbarn auch helfen, ne?
Stimmt, das ist, wobei die haben die so geärgert in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, sind die Sympathien ein bisschen woanders. Aber naja, klar, du darfst jetzt auch nicht völlig abschenken und da irgendwie, finde ich, so indirekt oder sogar direkt in den Abstiegskampf eingreifen, aber dass die jetzt nicht mehr da mit voller Kapelle spielen werden, da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Also andererseits darfst du auch nicht versuchen, oder ist vielleicht auch gut, einen Rhythmus zu halten, dass die jetzt nicht irgendwie rausnehmen. Gerade solltest du ins Finale einziehen, da sind nur 3-4 Wochen Pause, ist natürlich nicht so gut.
Da wird die Belastungssteuerung ganz, ganz wichtig. Weil wenn Edin Terzic jetzt seine A11 aufs Feld schickt in so einem Spiel, wo es ja dann quasi eigentlich um nichts mehr geht und dann verletzt sich jemand, dann ist das Geschrei groß und dann stehen wir hier und sagen, ja, wie ich kann der nur?
Das ist, glaube ich, das, wo du als Trainer umgehen musst.
Ja, ja gut, absolut. Ja gut, bei RWE ist es komplett anders, ne? Also da, ist, da ist noch richtig, ne? Da ist noch richtig und Druck auf dem Kessel.
Okay, ja,
das, ja, aber,
ja, aber stimmt.
Es ist ja, auch ein positiver Druck. Also ich kann mich erinnern, das hast du ein paar Mal in dieser Saison eigentlich gesagt, auch wenn wir einfach mal privat geschrieben haben, dann hieß es immer so, für ganz oben reicht's bei RWE nicht. Jetzt sind wir aber, hast du so gesagt, da nehme ich dich beim Wort.
Ja.
Jetzt sind es aber eines
Besseren belegt.
Ja, 3 Spieltage vor dem Ende, nur 3 Punkte auf den Relegationsplatz und 4 sogar auf den direkten Aufstiegsplatz. Also ist ja, und der Trend spricht für RWE. Der
Trend spricht für Rot-Weiß. Ich würde sie jetzt nicht so in der Pole-Position sehen. Also man hat eher, sag ich mal, im Vergleich zur Konkurrenz die etwas schlechteren Chancen natürlich, weil man es eben nicht mehr in der eigenen Hand hat. Aber es sind halt nur noch 3 Punkte auf Münster, 4 auf Regensburg. Ich würde sogar sagen, dass es auf Regensburg realistischer sogar ist, die noch einzuholen. Denn die präsentieren sich ja in der Rückrunde in einer total katastrophalen Form. Wundert mich total, wie die so abschmieren konnten. Die waren ja eigentlich in der Hinrunde fast schon durch.
Ja.
So, das heißt, Regensburg muss erstmal noch von den letzten 3 Spielen 2 gewinnen. Ja, das müssen sie irgendwie hinbekommen. Und von daher ist es durchaus möglich, vorausgesetzt natürlich, Rot-Weiß gewinnt die letzten 3 Spiele. Weil ich glaube, 7 oder 6 Punkte, die werden nicht reichen. 9 Punkte muss schon holen. Und
aber das ist bei dem Restprogramm möglich.
Ist möglich. Du spielst jetzt in Sandhausen. Die haben jetzt abreißen lassen. Die haben 3 in Folge verloren. Das ist natürlich eine gute Mannschaft für die dritte Liga. Aber du weißt jetzt auch nicht, ob die da 100% bei der Sache sind. Dann hast du noch
ein Spiel gegen Duisburg 60. Nicht so. Also
nee, in Duisburg. Insofern. Also wenn du schon in Duisburg verlierst, möchte ich mal sagen, dann ist es machbar für RWE.
Ja.
So, und dann kommt 1860 München.
Für die geht's um gar nichts mehr.
Abend, für die geht's gar nichts mehr. Die musst du dann weghauen. Ja. Und dann
Lübeck. Für die geht's auch schon lange um nichts mehr.
Im Rücken nach Lübeck. So, ne? Im letzten Spieltag, wenn es dann auch um was gehen sollte. Also es ist machbar. Du musst die 9 Punkte auch holen, ne, um dran zu bleiben. Also sagen wir so, RWE muss gar nichts, das betonen die natürlich immer wieder, ist ja klar, ne, die müssen nicht aufsteigen, das ist ein positiver Druck. Natürlich denkst du auch als Spieler dann da dran. Das machen die aber schon seit Wochen.
Ja.
So ist ja klar.
Klar.
Wenn du irgendwie mitspielst, dann machst du dir halt selbst irgendwie einen gewissen Druck. Aber natürlich muss der Verein jetzt nicht aufsteigen oder so, hat jetzt nicht so viel Druck wie Jan Regensburg oder wie Dynamo Dresden, die daran zerbrochen sind.
Ja.
Aber du musst es halt in positiven Druck umwandeln, ne? Einfach diese ganze Euphorie jetzt mitnehmen und ne, der Heimbereich war schon gegen Ingolstadt ausverkauft und man sieht wirklich, boah, diese Mannschaft will unbedingt und die Fans haben Bock drauf. Sag ich mein, Rot-Weiß hat letztes Mal 2007 in der zweiten Bundesliga gespielt, ne? Also was seitdem alles so passiert ist.
Ja, eine ganze Menge.
Wollen wir uns gar nicht ausmalen. Nee, das ist natürlich eine super Konstellation, nachdem man 14 Jahre gefangen war im Amateurfußball, ne, in der vierten Liga.
Ja.
Jetzt spielst du auf einmal Aufstieg in die zweite Bundesliga.
Das im zweiten Jahr.
Im zweiten Jahr hatte auch niemand mit gerechnet, nach den ganzen Turbulenzen im ersten Jahr.
Ja.
Und dem durchaus schwachen Start. Ja eine wunderbare Geschichte für den Verein, für die Stadt. Mal schauen, was da noch geht.
Aber die große Frage ist ja auch, was hat sich bei Rot-Weiß verändert? Also Anfang März gab es die letzte Niederlage gegen Unterhaching, seitdem ungeschlagen. Und nach diesem Haching-Spiel war Essen 9.
Haben wir eigentlich alle, auch ich, sämtliche Kollegen haben das Aufstiegsrennen für beendet erklärt.
Weil es für ganz oben nicht reicht.
Weil es für ganz oben nicht reicht. Auch ich habe gesagt, boah, vorne so eine echte 9, die fehlt. Aber man muss es auch mal so sehen, Rot-Weiß ist schwer ausrechenbar. Ne? Man hat sehr viele torgefährliche Mittelfeldspiele. Das Ganze verteilt sich halt so auf mehrere Schultern. Und die schaffen es auch momentan sogar, so einen Ausfall von Marvin Obus halt zu kompensieren. Hätte ich nie für möglich gehalten. Hey. Der RWE-Topscorer, 7 Tore, 14 Assists, die musst du erstmal auffangen. Aber den hast du jetzt gegen Ingolstadt nicht gemerkt. Ne? Also ist halt natürlich auch die dritte Liga, ist natürlich dem auch geschuldet. Normalerweise, wenn Regensburg und Dresden ihre Hausaufgaben gemacht hätten oder ansatzweise so gespielt hätten wie in der Hinrunde, dann wäre das Thema ja erledigt gewesen.
Das stimmt.
Aber wenn du es halt schaffst, in der dritten Liga einen Lauf zu haben, den haben sie jetzt wieder hinbekommen. 8 Spiele, ich glaube 15 Punkte haben sie jetzt geholt oder 16 sogar. Ja. Und dann bist du auf einmal wieder oben dabei und das haben sie halt geschafft.
Du hast das gerade schon angedeutet, was würde so ein Aufstieg mit RWE machen, mit dem Verein, mit dem Umfeld, mit der Stadt.
Ja, ich glaube, die Mannschaft ist einen Schritt weiter als der Verein sogar, ne? Also darauf war man mehr oder weniger gar nicht vorbereitet. Du musst ja auch, wenn du wirklich zweite Liga spielen willst, dann musst du ja als Gesamtverein wachsen. Das reicht ja nicht nur irgendwie, ne, sportlich weiterzukommen, sondern es guckt dir mal an, was da für Kaliber spielen, ne? Was da auch für finanzielle Unterschiede sind, ne? Schalke, HSV, Nürnberg, Hannover 96.
Mutmaßlich Köln.
ja, gehe ich mal schwer von aus, dass auch Köln dabei sein wird. Das ist natürlich eine riesengroße Geschichte und gut, der Verein, der kocht momentan so auf mehreren Herdplatten. Thema Stadion, da ist man ja auch einen Schritt weitergekommen. Ne? Da wird wahrscheinlich der Baubeschluss bald erfolgen. Das heißt, dass es ausgebaut wird. Aber ja, in sämtlichen Bereichen musst du dich halt professionell aufstellen. Und ja, da ist man wahrscheinlich irgendwie noch nicht ganz so weit. Aber gut, wenn es schaffen kannst, ne, dann wirfst du die Chance ja auch nicht weg.
Ja, klar. Wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass es ein positiver Druck ist. Ja auch so, weil alle sagen, ja Mensch, das ist doch schon super, dass wir so oben mitspielen. Jetzt sind es aber eben diese 3 Spieltage vor dem Ende, wo du mitten im Rennen bist. Und du sagtest auch, die Spieler, die wollen natürlich auch rauf. So, jetzt muss ich ja
die Frage... Spieler, die haben es ja alle auch jetzt mal betont.
Ne? Genau, ne? So, und das Essener Fanumfeld kennen wir auch. Da herrscht ja dann schnell auch eine große Euphorie. Da muss ich ja fast schon so ein bisschen die ketzerische Frage stellen. Was passiert denn, wenn du am Ende Vierter wirst? Also was würde das wiederum mit dem Verein machen?
Ist für den DFB-Pokal qualifiziert, ist auch nicht so schlecht.
Ja gut, das stimmt.
Ich glaube, es wird davon abhängig sein, wie das Ganze jetzt ausgeht. Sag mal, wenn die Konkurrenz stolpert und du stolperst dann auch selbst, dann werden sie schon dran zu nagen. Aber wenn du jetzt 3 Spiele gewinnst und ja, mein Gott, Münster und Regensburg gewinnen ihre Spiele und du wirst am Ende Vierter und schaffst es dann deswegen nicht, dann wird man es, glaube ich, verschmerzen können. Dann wird es erstmal eine gewisse Enttäuschung natürlich da sein. Natürlich träumen jetzt seit Wochen alle davon. Das ist eine Riesengeschichte. Aber wie gesagt, man merkt einfach, die Mannschaft kann mit diesem Druck scheinbar umgehen. Ne? Also so, die hat diese letzten Aufgaben wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Und ist auf einem richtig guten Weg. Und ich bin schon recht optimistisch, dass sie es schaffen wird, die nächsten 3 Spiele zu gewinnen. Ja, und dann sind es alles so Psychologiespielchen, ne? Im Aufstiegskampf. Ist doch logisch, ne? Jan Regensburg hat jetzt 3 Spiele nicht gewonnen. Ja. So, müssen die halt erstmal vorlegen und das hinbekommen. Ja.
Dieses Kochen auf mehreren Herdplatten hat natürlich auch damit zu tun, dass du ja immer noch sehr, sehr viele Spieler hast, deren Verträge auslaufen. Mhm. Also klar, der Trainer steht, das ist klar, der hat ja auch schon vor längerer Zeit verlängert. Damit das Zeichen gesetzt. So, aber es ist ja natürlich so, dass viele Spieler jetzt auch erstmal wissen wollen, wo die Reise hingeht. Also zumindest die ambitioniert sind. Also Harenbrock hat es durchaus so offensiv auch dann erstmal gesagt, so, wir warten erstmal ab. Götze sowieso, bei Obus hast du überhaupt keine Möglichkeit.
Ist
recht, wenn Köln absteigt.
Also gut, dem ersten FC Köln ist alles zuzutrauen. Ne?
Ja gut, aber die dürfen ja noch nicht was einkaufen. Also die müssen ja...
Ja, die wären schon bescheuert, wenn sie den nicht zurücknehmen würden. Richtig. Weil das ist wirklich ein richtig, richtig guter Spieler, der
davon
den nächsten Step gemacht hat. Und einer der Top-Spieler in der dritten Liga. Genau. Also der kann auf jeden Fall zweite Liga spielen. Der hat in der dritten Liga nichts zu suchen. Aber ja, es gibt natürlich noch ein paar Spieler. In erster Linie Felix Götze und Zerrit Hagenbrock, die... Ja. Ja, jetzt RWE ein bisschen zappeln lassen. Das ist natürlich keine schöne Situation für einen Verein. Der Verein hat natürlich versucht, so ein bisschen Druck aufzubauen und gesagt, ja, jetzt aber Ende April, da müssen wir aber schon eine Entscheidung haben, sonst müssen wir uns nach Alternativen umschauen. Die haben beide Berater, die wissen, wie gut sie sind, was sie für einen Wert haben, ne? Und die lassen sich halt nicht unter Druck setzen.
Ja, man kann das ja auch positiv drehen und sagen, ja, die wollen zweite Liga spielen, aber am liebsten würden sie das mit
Rot-Weiß
machen.
Haben sie auch beide also betont. Dementsprechend. So, ich habe auch mit beiden mal gesprochen zuletzt, mit Harenbrock und mit Götze. Wir haben natürlich gefragt, wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben jetzt gerade keinen Druck. Ne? Aufstiegskampf zählt.
Ja, erstmal.
Am liebsten würden wir natürlich mit RWE aufsteigen.
Ja.
Ja, das ist ja logisch. Das sind junge Kerle, Mitte 20. Die sind jetzt sogenannte Free Agents, ne? Deren Verträge laufen jetzt aus. Die können jetzt verhandeln. Die warten jetzt erstmal ab, was sie jetzt für Angebote bekommen.
Ja.
Ja, und ist ja logisch, wenn jetzt, wenn du ein Angebot aus der zweiten Liga bekommst, 2-3 Jahresvertrag, dann musst du dich halt damit beschäftigen. Das ist ja sonnenklar, ne? Also da kann Harenbrock noch so oft betonen, dass er sich wohlfühlt und er schon 7 Jahre da ist und so. Aber wenn du dann wirklich ein Top-Angebot bekämpfst aus der zweiten Liga, ist schwierig, ist für einen Verein nicht ganz so einfach, weil das sind ja wirklich sehr, sehr wichtige Spieler. Ne? Felix Götze von hinten raus, einer der besten Innenverteidiger der Liga. Also der hat eigentlich auch in der dritten Liga nichts zu suchen. Harenbrock finde ich so die Überraschung der Saison, mit dem war gar nicht zu rechnen. Der spielt ja im ersten Jahr überhaupt keine Rolle unter Dabrowski.
Ja.
Aber auch schon mit 8 Toren, auch wichtige Tore dabei. Und das sind schon echt wichtige Eckpfeiler. Ja klar, im Aufstieg in die zweite Liga würdest du sie wahrscheinlich dann beide locker sofort überreden können. Aber ja, das ist nicht ganz so einfach.
Aber bei diesem,
schwierig.
Ja, bei diesem Aufstieg in die zweite Liga gehen wir jetzt mal davon aus, dann wäre ein gewisser Umbruch ja auch vonnöten, weil ich glaube, alle Spieler würdest du ja gar nicht mitnehmen wollen, weil du würdest sagen, komm hier, du aus der vierten Liga, wir haben gerade gesagt, es ist erst das zweite Jahr in der dritten Liga, du hast halt noch ein paar Leute, die eben aus der Regionalliga mit hochgekommen sind, bei allem Respekt, da glaube ich, bei dem einen oder anderen ist diese zweite Liga dann einfach eine Nummer zu groß.
Ich glaube, wenn sie es wirklich schaffen würden in die zweite Liga, dann müsste der Umbruch ein bisschen größer ausfallen. Also ist, ja, ich denke schon, dass der Stamm von RWE, wir reden jetzt hier von, sagen wir mal, 8 bis 10 Spielern oder so, denen traue ich das schon zu, in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Man hat ja auch gesehen, bei Mannschaften wie Elversberg oder Wien Wiesbaden, die haben ja auch nicht große Veränderungen vorgenommen, als sie aufgestiegen sind, ne? Ja. Und haben es dann geschafft, eine recht ordentliche Rolle zu spielen, auch wenn Wiesbaden jetzt ein bisschen abgeschmiert ist, aber trotzdem ne, sind sie ja nicht abgeschlagen, irgendwie unten drin. Natürlich, ich denke schon, dass die Verantwortlichen bisher schon fest für die dritte Liga eher geplant haben, auch was die Auswahl neuer Spieler angeht. Haben wir jetzt auch einen neuen geholt aus Hannover, Tom Mustier, auch ein junger Spieler, dem man jetzt die dritte Liga zutraut.
Ja.
Da müsste man sicherlich noch mal komplett umdenken, wenn man jetzt den Sprung in die zweite Liga schaffen sollte. Ja. Ja, das ist natürlich dann die Herausforderung, die so ein Kaderplaner dann hat.
Ja, absolut. Dann lass uns noch kurz auf einen Neuzugang abseits des Platzes gucken. Thomas Wulff als Finanzchef. Ja, früher beim MSV Duisburg gewesen. So, und da wird man natürlich hellhörig, weil MSV Duisburg und Finanzen
ja, da wird
auch jetzt nicht so die allerbesten Freunde sind.
Man erstmal skeptisch, ne?
Richtig.
Wenn man Finanzexperten vom MSV Duisburg verpflichtet,
weil
er nicht ganz so viel versprechen.
Ja, allerdings, ja. Ich meine, das wird ja dann so positiv dargestellt. Ja, aber während Corona haben sie den MSV irgendwie noch am Leben gehalten. Ich meine, auch mit sehr, sehr vielen Hilfsgeldern, wie auch letztens auf der Bilanz-PK des MSV Duisburg offenbart wurde. Also da ist schon auch eine Menge Geld reingepumpt worden von außerhalb, aber ja, wie bewertest du das? Also
ja gut, man kann Kritikern natürlich entgegnen, dass er jetzt nicht für die allererste Reihe geholt wurde, ne, sondern man setzt auf seine Expertise, sein Know-how, seine jahrelange Erfahrung im Bereich Finanzen und Controlling. Es bleibt ja bei 2 Vorständen. Rot-Weiß hatte ja vorher 3 durch das Ausscheiden von Markus Ulich und Sascha Pellian. Gibt's dann 2 neue Vorstände mit Marc-Nikolai Pfeiffer, dem neuen Vorsitzenden, Alexander Rang, Vertriebsvorstand. Und Wulff wird jetzt quasi einen drunter gesetzt. So im Bereich Finanzen, Controlling, berichtet an die beiden. Und das war so ein bisschen so eine Lücke. Das hat man ja auch im letzten Sommer gesehen bei dieser chaotischen JV, dass man in dem Bereich ja total Nachholbedarf hat. Also sei es Buchhaltung oder generell das Thema Finanzen.
Ja.
Da wollte man sich einfach professioneller aufstellen und jetzt hat man ja einen total erfahrenen Mann verpflichtet.
Erfahrung hat er auch.
Der in dem Business seit Jahren unterwegs ist, bei Schalke, bei MSV Duisburg und das war so das Hauptziel. Also jetzt für die erste Reihe hätte ich jetzt gesagt, okay, wird schwierig, aber so Abteilungsleiter Finanzen kann man, glaube ich, ganz gut verkaufen.
Kann man machen.
Kann man machen.
Gut, dann sind wir fast schon am Ende angekommen, aber es sind natürlich kurz noch die Tipps schuldig. Blicken aufs Wochenende. Borussia Dortmund, Christian.
Wird mit 2:1 gegen den FC Augsburg gewinnen. Warum?
Weil ist ja sehr, aber sehr verhalten.
Das müssen wir jetzt mal erklären.
Ja, ja, ich glaube schon, dass du immer noch, dass du nicht, also gerade mit diesem Publikum zu Hause, dass du dir da jetzt eben nicht leisten kannst, 2 Gänge, vielleicht ein, aber nicht 2 Gänge zurückzuschalten. Hm. Und das ist halt die Qualität, die individuelle Qualität, selbst bei den Kaderspielern 13 bis 16 immer noch groß genug ist, auch zu Hause gegen den FC Augsburg zu gewinnen.
Martin.
Ja, ich würde mal sagen 1-1. Ich glaube schon, dass der eine oder andere da mal geschoben wird.
Ja.
Bekommt da mal eine Alerne-Chance oder Mukoko oder so. Ne? Das muss man dann mal sehen. Ja, so jetzt wie Wehchen hat nach so einem Spiel. Ne?
Ja, gut, da
reden wir auch. Geht ja schon am Dienstag weiter, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Aber ich meine, wir reden Sebastian Haller von einem.
Ja, ja. Ist jetzt aber nicht so im Rhythmus, ne?
Das, ja, das meine ich ja.
Die Qualität stimmt. Ist ja.
Aber du schickst jetzt nicht die U23 aus der dritten Liga darunter.
Nein, das nicht.
Logisch.
Ja. Wobei die auch noch den einen oder anderen guten Kicker hätten, vielleicht auch mal für eine Überraschung gut wären.
Ja,
ja, ich 1-1 wollte ich tippen, deswegen gehe ich jetzt auf ein 2-2. Unentschieden bleibt's dabei und dann haben wir noch Sandhausen gegen RWE.
Ja.
Du hast die 3 Siege gefordert, also insofern.
Kommen, das ist Voraussetzung, ne? Spielt's dann schon um 16.30 Uhr, also nach der Konkurrenz, ne? Vielleicht hat man ja so ein bisschen Rückenwind schon durch positive Ergebnisse.
Ja.
Schwierig, Hinspiel haben sie 1-2 zu Hause verloren. Sandhausen hat Qualität, wird die Frage sein, wie top motiviert die nochmal sind vor eigenem Publikum. Deswegen.
Gut, Publikum in Sandhausen jetzt auch eher.
Gut, ein paar Mannequins werden auch trotzdem kommen. Und deswegen, ja, Rot-Weiß gewinnt da 2-1. Ich glaube schon, dass sie den Schwung der letzten Wochen jetzt noch mitnehmen können.
Ich gehe sogar auf 1-3.
1-3.
Ich kann das aber ehrlich gesagt gar nicht begründen, aber wenn der Experte das
Ja, nicht. Also ich glaube auch, dass Sandhausen vielleicht noch ein bisschen mehr investieren wird als letzte Woche noch.
Weil zu Hause ist ja immer was anderes.
Zu Hause nochmal, und ich glaube, so ein bisschen was wieder gut machen wollen sie dann schon, weil das war halt, das hat ja auch Trainer Jens Keller nach dem Spiel in Duisburg sehr, sehr offensiv angekreidet. Das hat seiner Mannschaft ja nahezu den Charakter abgesprochen. Also insofern werden die, glaube ich, sich reinwerfen. Deswegen traue ich Sandhausen eben einen Treffer zu, aber wäre auch bei zwei Rot-Weiß-Treffern, also 2-2-1 für RWE, dann bin ich einfach beim gleichen Tipp.
Es soll ja spannend bleiben.
Es soll ja auch spannend bleiben, ganz genau. Das bleibt auf jeden Fall bei Fußball in Zeit ja sowieso, wisst ihr. Und wir sprechen dann auch immer wieder sehr gerne drüber. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, könnt ihr mal loswerden bei uns. Entweder hallo@fußball-insight.com, das ist die Mailadresse, oder ihr schreibt uns bei WhatsApp. Die passende Nummer ist in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.